Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin mal wieder hier für ein Wochenende. Und ja, es ist sehr schön. Ich freue mich sehr, hier zu sein und euch zu sehen. Wir waren gestern schon mit dem Hauskreis, mit den jungen Leuten brunchen. Ich habe das sehr genossen, diese Gemeinschaft. Und bevor ich in die Predigt durchstarte, dachte ich, ich bete einfach nochmal. Jesus, danke, dass wir heute Morgen hier sein dürfen und danke, dass du auch hier bist. Danke, dass du in uns bist, in uns lebst. Und ich bete, Vater, dass du durch deinen Heiligen Geist heute Morgen hier am Wirken bist, dass du durch die Reihen gehst und jeden Einzelnen berührst. Ich weiß, dass die Worte nur tote Worte sind, wenn dein Geist sie nicht lebendig macht. Und das ist mein Gebet für heute Morgen, dass du die Worte lebendig machst und dass du unsere Herzen öffnest, dass wir von dir hören, dass wir Offenbarung bekommen von dir, dass wir nicht einfach nur wieder was hören, was wir schon mal gehört haben, sondern dass du uns eine neue Dimension eröffnest. In Jesu Namen. Amen. Ostern war ja letzte Woche. Ich war nicht hier an Ostern. Und dennoch möchte ich heute über einen Text sprechen, den viele in einer Osterpredigt verwenden, der natürlich aber überhaupt nicht auf Ostern beschränkt ist, denn für uns ist ja das, was an Ostern passiert ist, an jedem einzelnen Tag relevant. Jesus Christus ist gestorben und auferstanden, ist lebendig, lebt in uns und das wird heute Teil der Predigt sein oder Hauptinhalt der Predigt sein. Und zwar, jeder, der seine Bibel dabei hat, kann auf jeden Fall mal Johannes 20 aufschlagen. Wir werden uns heute fast ausschließlich in Johannes 20 bewegen. Nicht im ganzen Kapitel, aber wir beginnen in Vers 1. Und ich beginne mal zu lesen, erstmal Johannes 20, Vers 1 bis 10. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. An dieser Stelle machen wir erstmal einen Cut. Ich finde diese Bibelstelle oder das ganze Johannes-Evangelium und das Kapitel 20 so spannend und frage mich, warum wir uns so oft nur in Ostern dort aufhalten. Natürlich, weil wir das an Ostern besonders feiern, aber wir gehen mal schrittweise durch den Text durch. Maria Magdalena geht ja zum Grab. Man liest in anderen Evangelien noch, dass die auch noch so Salböl und sowas dann mitgenommen haben. Wahrscheinlich wollten die Jesus noch mal einsalben, weil sie das vor dem Sabbat nicht so umfassend geschafft haben, wie sie es normalerweise damals zu tun pflegten. Und dann macht sie diese Entdeckung, dass der Stein vom Grab hinweggenommen worden war. Das finde ich ganz interessant. Sie sieht einfach, dass dieser Stein hinweggenommen ist. Sie geht nicht in das Grab hinein, davon lesen wir das, da nichts, sondern da steht nur, sie sieht, dass der Stein hinweggenommen worden war. Und dann läuft sie zu Simon Petrus und zu Johannes, dem Jünger, den Jesus liebte, und erzählt ihnen, dass jemand Jesus aus dem Grab hinweggenommen habe. Meines Verständnisses nach interpretiert sie hier also. Sie sieht einfach, dass der Stein vor dem Grab weg ist. Damals waren das ja solche Grabhöhlen, die in Stein hineingehauen waren. Und sie erzählt denen einfach, da hat jemand Jesus weggenommen. Und das ist ja der erste normale menschliche Gedanke. Wenn du zu so einer Grabhöhle kommst und der Stein ist weg, dann gehst du halt davon aus, jemand hat Jesus weggenommen. den Leib von Jesus weggetragen. Und dann gehen die Jünger dorthin, ist ja auch ganz lustig, diese Beschreibung, dass der andere Jünger, der Johannes, vorauslief. Dieses typische Messen bei Menschen, wer ist denn zuerst da? Interpretiere ich jetzt mal so. Auf jeden Fall kam er zuerst zum Grab, aber auch interessant, er beugt sich hinein und er sieht dann die Tücher da liegen. Und er geht aber nicht so richtig hinein. Und Petrus, der ja allgemein bekannt ist als derjenige, der ein bisschen vorlaut ist und ein bisschen forsch und auch sehr mutig, der ist ja aufs Wasser gegangen, der geht nun auch so richtig in dieses Grab hinein. Und dann gibt es die Beschreibung, wie die Tücher da liegen. Vers 8 sagt ja, dass der andere Jünger, sprich Johannes, auch in das Grab dann hineingegangen ist, sondern steht da und er sah und glaubte. Da steht aber nicht, was er glaubte oder wem er glaubte, da steht einfach, er glaubte. Und ich habe erst mal gedacht, naja, das waren ja die Jünger Jesu, die sind bestimmt voll krass drauf, die haben dann bestimmt sofort gecheckt, der ist jetzt auferstanden und deswegen steht da, er glaubte. Wenn man aber den Folgevers liest, dann merkt man, dass das nicht gemeint gewesen sein kann, denn dann steht da, sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Das heißt, wenn da steht, er glaubte, dann gehe ich jetzt davon aus, er hat geglaubt, was Maria erzählt hat, nämlich jemand hat den Leib von Jesus weggenommen, die haben den Leib gestohlen. Und ich denke, dass an dieser Stelle gemeint ist, dass sie das glaubten, Petrus und Johannes. Sie haben die Schrift noch nicht verstanden und dann sind sie wieder heimgegangen. Und ich glaube, also das finde ich erstmal verrückt, dass sie das nicht gecheckt haben, dass Jesus auferstanden ist, obwohl er es ihnen dreimal angekündigt hat. Er hat ihnen dreimal selber gesagt, höchstpersönlich, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird am dritten Tag. Und unabhängig davon, dass Jesus ihnen das höchstpersönlich gesagt hat, haben das auch die Schriften schon vorhergesagt, denn da steht ja auch, sie verstanden die Schriften noch nicht. Und die haben das nicht verstanden, obwohl er ihnen das vorausgesagt hat. Und obwohl sie auch jetzt sehen, dass sein Leib weg ist, verstehen sie das nicht, dass er auferstanden ist, sondern sind so gefangen in dieser Niedergeschlagenheit darüber, dass ihr Meister gekreuzigt worden ist. Man liest dann auch weiter, wenn wir jetzt im Vers 11 weiterlesen, dass Maria weinte. Die waren niedergeschlagen und sie weint jetzt darüber. Da steht, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Hier wieder diese Bestätigung, sie steckt immer noch darin fest, sie hätten Jesus weggenommen und sie weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus steht ihr gegenüber und sie sagt zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Maria war also immer noch in diesem Glauben, dass jemand den Leib Jesu weggenommen hatte. Sie weinte darüber. Und Das fasziniert mich derart, dass sie Jesus nicht erkennt. Sie glaubt, es ist der Gärtner. Ich bin so gespannt auf unseren Auferstehungsleib, wenn wir bei Jesus und durch Jesus auferstehen werden. Ich weiß ja aus meinem Traum, in dem ich Ellen gesehen habe, dass wir erkennen, wer es ist, selbst wenn die Person ganz anders aussieht. Von daher bin ich schon so gespannt darauf. Sie erkennt ihn nicht bis zu dem Moment, als er sie beim Namen nennt. Sie spricht sogar schon mit ihm, aber sie erkennt ihn nicht. Er spricht mit ihr, aber sie erkennt ihn nicht. Bis er sagt, Maria. Und das erinnert mich sofort an Jesaja 43, Vers 1, wo steht, und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Bei mir ist da sofort diese Verknüpfung da. Er nennt Maria bei ihrem Namen und sie erkennt ihn. Und hier steht ja, das sagt Gott zu Jakob und zu Israel, aber wir sind ja eingepfropft in den Weinstock in Israel und in Jesus. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott ruft uns bei unserem Namen. Er kennt uns. Und er hat uns erlöst und wir sind sein Eigentum, wenn wir darauf reagieren. Und dann, was mich auch fasziniert ist, Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an. Das war ja in Vers 17, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Ich habe es nicht 100% nachgeprüft, aber ich wage zu behaupten, dass es das einzige Mal in der ganzen Bibel ist, dass Jesus zu jemandem sagt, rühre mich nicht an. Jesus war, als er als Mensch auf dieser Erde war und ist auch bis heute jemand, der absolut nahbar ist. Er hat immer sich berühren lassen, selbst von den Ausgestoßenen. Er hat nicht zu einem Aussätzigen gesagt, rühre mich auf keinen Fall an, oder zu einem Blinden oder zu einer blutflüssigen Frau oder zu irgendwelchen Sündern. Er war total nahbar. Er hat die Menschen berührt und er hat sich berühren lassen. Selbst von denen, die wirklich aus der Gesellschaft ausgestoßen waren. Und damals war das ja noch ganz krass, wenn du jemanden, der als unrein zum Beispiel galt, berührt hast, dann wurdest du selber dadurch unrein. Das hat Jesus nie davon abgehalten. Er war absolut nahbar, hat sich berühren lassen und hat Menschen berührt. Aber an dieser Stelle sagt er, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren. Ich habe mich gefragt, was das bedeutet, habe noch ein bisschen recherchiert in der Bibel oder in Hilfen zur Bibel, wo es um den Grundtext auch geht. Und da habe ich gefunden, dass wenn dieses Wort in der verneinten Imperativform Präsens steht. Also sprich, das ist eine Befehlsform, die verneint wird. Rühre mich nicht an. Dann bedeutet das so viel wie jemanden nicht länger festhalten. Es ist, als ob sie zu ihr sagt, lass mich los oder hör auf, mich länger festzuhalten. Und wenn er das in Zusammenhang damit setzt, dass er noch nicht aufgefahren ist zu seinem Vater, dann bedeutet das so viel wie, Maria, halte nicht fest an mir, wie ich hier auf dieser Erde bin, sondern lass mich los, lass mich zu meinem Vater gehen, denn ich werde den Heiligen Geist auf diese Erde schicken und er wird euch viel näher sein, als ich euch jemals sein könnte, denn der Heilige Geist wird in dir leben. Das ist doch krass. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so ging, dass ihr den Gedanken hattet, wäre eigentlich ganz cool, in der Zeit gelebt zu haben, wo Jesus so als Person neben mir stand, weil dann müsste es ja viel leichter sein zu glauben, wenn ich Jesus so leibhaftig vor Augen habe. Aber in dieser Situation, Maria sieht ihn ja leibhaftig, aber er sagt zu ihr, sie soll ihn loslassen. Er will erstmal zu seinem Vater gehen. Letztendlich ist es nicht so, dass Jesus sich nach seinem Tod und seiner Auferstehung nicht mehr körperlich berühren ließ. Das ist ja ganz klar. Später im Johannes 20 liest man ja, dass er zu Thomas sagt, Thomas, dem Jünger, der ungläubig war sozusagen. Ein Jünger Jesu, der ungläubig war, hört sich sehr lustig an, aber der hat ja gesagt, er will nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, es sei denn, er kann seine Finger in seine Wundmale tun und seine Hand in seine Seite legen. Und diesem Jünger begegnet Jesus ja auf so eine demütige Art und Weise. Er hätte ja wirklich auch sagen können, wenn du nicht glauben willst, dann kannst du mir gestohlen bleiben. Aber nein, er sagt, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Während er also zu Maria sagt, im Deutschen, rühre mich nicht an, sagt er zu Thomas, reiche deinen Finger und reiche deine Hand und rühre mich an. Ich will, dass du glaubst. Ich will nicht, dass du ungläubig bist. Ich will, dass du glaubst. Jesus demütigt sich in diesem Moment für meiner Meinung nach so stark. Er ist ja der König aller Könige. Er hätte wirklich sagen können, dann habe ich es nicht nötig, wenn du mir nicht glaubst. Also ich als Mensch würde manchmal so reagieren in meinem menschlichen Stolz, den ich ablegen möchte. Und da möchte ich Jesus nacheifern in diese Demut. Er hätte es nicht nötig gehabt, aber es ist ihm so wichtig, dass Thomas nicht ungläubig ist, sondern gläubig ist. Und deswegen sagt er, reiche deine Hand. Dann gehen wir weiter zu Johannes 20 ab dem Vers 19. Da steht dann, als es nun an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, Abend geworden war. Das heißt, wir befinden uns immer noch an diesem dritten Tag, als Jesus auferstanden ist. Es ist immer noch der erste Tag der Woche. Es war Abend geworden und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Jesus kommt am gleichen Tag, an dem er auferstanden ist, noch zu seinen Jüngern und zeigt sich ihnen. Er zeigt ihnen auch extra die Wundmale in der Hand und seine Seite. Und da steht ja, dass die Tür verschlossen war. Er ist also trotzdem, dass die Türen geschlossen waren, hineingekommen. Das habt ihr wahrscheinlich schon fast alle gehört, weil es so erstaunlich ist. Er scheint irgendwie durch Wände oder verschlossene Türen gehen zu können, seitdem er auferstanden ist. Und die hatten die Türen verschlossen, weil sie Furcht vor den Juden hatten. Man liest in den anderen Evangelien auch, dass Maria natürlich von dieser Begegnung mit Jesus, die sie hatte, dass er auferstanden ist, den Jüngern berichtet hat, aber die haben ihr nicht geglaubt. Und dann ist Jesus ja auch noch den Jüngern, den Emmaus-Jüngern begegnet und so. Und die Jünger waren so gefangen in diesem Unglauben, dass sie nicht wirklich glauben konnten, dass Jesus auferstanden ist, dass sie auch in dieser Situation nicht feiern, sondern sich einsperren aus Angst vor den Juden und dort sich treffen. Immerhin sind sie noch zusammen, das finde ich lobenswert, ja. Ihr Meister ist ja gekreuzigt worden und so und gestorben und dann sind sie trotzdem nicht sofort zerstreut, sondern sie als Clique haben trotzdem noch ein Stück zusammengehalten. Und was sagt Jesus, als er da reinkommt? Seine Begrüßung lautet, Friede sei mit euch. Meines Wissens nach ist das erste Mal, dass ich das dort lesen kann, dass Jesus seine Jünger so begrüßt. Friede sei mit euch. Und wieso begrüßt er sie so? Ich glaube, er begrüßt sie so, weil er gerade seine Mission erfüllt hat. Nämlich diese riesige und wichtigste Mission aller Zeiten, den Frieden mit Gott, dem Vater, wiederherzustellen. Er hat gerade diese Mission durch seinen Tod und seine Auferstehung erfüllt, dass wir Menschen wieder Frieden mit Gott haben können. Und deswegen kommt er zu seinen Jüngern und das Erste, was er zu ihnen sagt, ist, Friede sei mit euch. Er bringt ihnen sofort diese Friedensbotschaft. Leute, ich habe Frieden geschaffen. Friede sei mit euch. Und dann zeigt Jesus ja seine Hände, und an denen die Wundmale zu sehen waren, und seine Seite. Die Seite wurde ja durchstochen worden. Das fasziniert mich auch dermaßen. Die haben ja damals den Gekreuzigten, wenn die wollten, dass die schneller sterben, haben sie ihnen die Beine gebrochen. Weil die Gekreuzigten sich ja immer auf ihren Beinen noch versucht haben abzustützen. Und in dem Moment, wo sie ihnen die Beine brechen, können die sich nicht mehr abstützen und dann ersticken sie schneller. Und die wollten an dem Tag, wo sie Jesus und diese zwei Verbrecher gekreuzigt haben, wollten die, dass die schneller sterben, damit die die vom Kreuz abnehmen konnten, weil ja der Sabbat kam. Und die wollten nicht, dass am Sabbat noch diese Gekreuzigten da rumhängen. Aber als sie zu Jesus kamen, mussten sie ihm gar nicht mehr die Beine brechen, weil er schon gestorben war. Das liest man in ein Kapitel vorher, Johannes 19, Vers 33 bis 37. Da steht, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hatte, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Der Grund, weshalb ich das nochmal so explizit vorlese, ist, dass ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir erkennen, was Gott alles daran setzt, damit wir glauben. Seine ganze Schrift ist voll von Verheißungen, von Prophetien, mit kleinsten Details. Und Johannes bezieht sich in seinem Evangelium sogar auf die Schrift von damals, um aufzuzeigen, hey, das war alles die Erfüllung dessen, was Gott vorhergesagt hat. Ich glaube, Gott sagt Dinge hervor, nicht damit sie geschehen. Ich glaube nicht, dass sie ihn durchstochen haben, einfach nur damit die Schrift erfüllt wird, sondern Gott wusste auch schon vorher, sie werden ihn durchstechen, und hat es deswegen vorhergesagt. Ich betone das an dieser Stelle, weil ich manchmal Gespräche mit Menschen habe, die dann sagen, ja, Gott hat das und das vorausgesagt, aber ja, das scheint gerade irgendwie nicht einzutreffen. Ich glaube, das liegt daran, dass wir Menschen ja noch einen freien Willen haben, und der hat sich halt anders entschieden. Und wenn ich das höre, dann denke ich, nein, das kann nicht mein Gott sein. Das kann nicht mein Gott sein. Das kann nicht sein, dass Gott mir eine Verheißung gibt, und weil ein Mensch einen freien Willen hat, kommt die Verheißung Gottes nicht zustande. Gott weiß doch vorher, wie du dich in deinem freien Willen entscheidest. Und ich glaube, wenn Gott mir eine Verheißung gibt, dann hat er bereits einkalkuliert, wie wir Menschen in unserem freien Willen uns entscheiden. Wenn er mir eine Verheißung gibt, die mit einem Mitmenschen zusammenhängt, dann weiß Gott doch vorher, was dieser Mensch macht. Wenn wir mit unserem freien Willen die Verheißung Gottes durchkreuzen könnten, könnten wir niemals auf seine Verheißung setzen. Denn dann weißt du ja nie, ob nicht irgendein freier Wille von irgendeinem Menschen diese Verheißung ungültig macht. Deswegen, Gott wusste vorher, was geschehen wird. Und natürlich schreibt er hier, damit die Schrift erfüllt würde. Ja, wir sollen glauben. Gott hat es vorhergesagt, Gott hat es vorhergesehen, und es ist genauso geschehen. Und wir sollen glauben, nicht diesen Unglauben haben. Ich sehne mich so danach, ich merke in meinem Alltag, meine Zeit, ich bin so stumpf manchmal. Ich habe so wenig Glauben in manchen Situationen, und ich denke, Gott, gib mir mehr von deiner Perspektive. Lass mich nicht so begrenzt sein in diesem Irdischen, was ich hier sehe, sondern Gott, ich will sehen, wie du siehst. Ich will erfüllt sein mit Glauben, Glauben an deine Treue. Und dann steht da ja, dass die Jünger froh wurden. Jesus zeigt ihnen die Wundmale, und die Jünger wurden froh. Und danach sagt Jesus wieder zu ihnen, Friede sei mit euch. Hast du noch andere Sätze, Jesus? Warum sagst du das jetzt wieder? Ich habe eine Predigt von Dan Mohler gehört. Wer von euch kennt Dan Mohler? Nicht so viele. Ist ja auch kein Deutscher, wie man hört, und man muss gut Englisch können, um seine Predigten zu verstehen. Der ist sehr in Rage meistens, in positiver Rage, spricht sehr schnell. Ich habe eine Predigt von ihm gehört, die mich begeistert hat, und er sagt, dass Jesus an dieser Stelle wieder sagt, Friede sei mit euch, weil Jesus genau wusste, was in den Jüngern jetzt abgehen würde. Sie sehen plötzlich Jesus, er zeigt ihnen diese Wundmale, sie erkennen, wow, das ist Jesus, das ist Jesus, der gekreuzigt wurde, der steht jetzt vor mir. Was passiert dann in dem Menschen? Was passiert in den Jüngern? Das nächste, was in diesen Jüngern passiert, ist, sie erinnern sich, shit, wir haben den verlassen. Im Garten Gethsemane, als er am Beten war, da sind wir mal eingeschlafen. Und dann kamen diese Kriegsknechte und haben den gefangen genommen und wir hatten Angst, wir sind weggerannt. Und wir haben vorher noch gesagt, Jesus, wir würden sterben mit dir, aber in dem Moment, wo Leute kommen und ihn gefangen nehmen, da lassen wir ihn im Stich, da lassen wir ihn alleine. Petrus erinnert sich mit Sicherheit daran, er hat Jesus verleugnet. Der, den er verleugnet hat, der steht vor ihm. Und er blickt ihm ins Gesicht und er erinnert sich, ich habe dich verleugnet. Was geschieht da in dem Menschen? In diesem Moment geschieht in dem Menschen Schuld, Anklage, Selbstverdammnis. Und Dan Molas Interpretation oder Offenbarung über diese Bibelstelle, die mich so angesprochen hat, ist, Jesus wusste, dass in dem Moment, wo sie erkennen, dass er vor ihnen steht, diese Jünger mit Schuldgefühlen zu kämpfen haben werden, mit Verdammnis, mit Selbstverdammnis, mit Anklage zu kämpfen haben werden. Und deswegen sagt er direkt wieder, Friede sei mit euch. Mich begeistert das. Er steht nicht da und sagt, oh, habt ihr versagt, was ist los mit euch? Warum habt ihr das gemacht? Warum habt ihr mich alleine gelassen? Ihr seid doch Versager. Nein, er steht da und sagt, Friede sei mit euch. Ich bin begeistert davon. Danke, Jesus. Er will ihnen sofort diese Berechtigung der Selbstanklage nehmen und sagt, Friede sei mit euch. Und genau in dieser Situation sagt er zu ihnen, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das ist so unglaublich, finde ich. Ihr müsst euch mal in diese Lage hineinversetzen. Die Jünger, was haben die denn bis zu diesem Zeitpunkt richtig gemacht? Was haben die richtig gemacht? Die haben doch nichts gecheckt. Jesus hat ihnen höchstpersönlich 3-mal angekündigt, ich werde gekreuzigt werden, ich werde sterben und am 3. Tag werde ich auferstehen. Die haben das nicht geglaubt, die waren so verblendet, die haben das nicht verstanden. Wie kann man es denn deutlicher sagen? Man kann es doch gar nicht deutlicher sagen. Die haben es nicht verstanden. Die haben ihn verlassen, die haben ihn verleugnet, die haben ihm nicht geglaubt. Und an dieser Stelle sagt er, wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jesus, bist du dir sicher, was du da gerade sagst? Bist du nicht der Meinung, dass diese Jünger noch ein paar Überstunden bräuchten, dass die mal noch ein paar Jahre Trainingseinheiten bräuchten, damit du die auf irgendwelche anderen Menschen loslassen kannst? Das ist doch unser menschliches Verhalten, oder? Also wenn jemand versagt, dann sagen wir mal, der macht in der Schule, hat er zu schlechte Noten. Ja, was ist? Der bleibt sitzen, ne? Der macht die Lektion nochmal, oder? Und was ist hier los? Jesus macht das nicht. Mensch, seine Jünger, das finde ich so crazy. Nicht, dass ich die verurteilen würde. Ich wäre sicher ganz genauso gewesen wie jeder von diesen Jüngern. Mit großer Sicherheit. Aber wie verrückt ist das, dass Jesus in dieser Situation auf die Idee kommt, sie auszusenden? Und dann sagt er zu ihnen, da steht, und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Finde ich auch so spitze. Ich weiß nicht, inwieweit ihr in charismatischen Kreisen drin seid, aber in manchen charismatischen Kreisen läuft das ja eher so ab. Empfange, empfange, empfange. Und Jesus ist so ganz anders. Der ist einfach da, also er haucht sie an, steht da und sagt, empfangt Heiligen Geist. Er sagt das nicht 10-mal, da steht auch nicht, er schrie sie an, da steht auch nicht, er legte jedem so die Hände auf, empfange Heiligen Geist, so, ne? Das steht da auch nicht, sondern da steht einfach nur, er hauchte sie an und er sprach, empfangt Heiligen Geist. Das finde ich so kraftvoll. Da ist nicht dieses Overexcitement, sondern einfach diese Worte haben Kraft. Er sagt, empfange Heiligen Geist. warum haucht er sie denn an? Finde ich auch so spannend. Ich finde das alles spannend. Es ist der Heilige Geist, glaube ich, weil ich habe dann auch mal mit jemand anderem über diese Inhalte geredet. Und als ich mit dem darüber geredet habe, hatte ich das Gefühl, ist ja irgendwie doch gar nicht so spannend. Und dann dachte ich, oh, da scheint was zu sein, was der Heilige Geist macht. Du kannst davon begeistert sein, du kannst auch davon gelangweilt sein. Und ich glaube, wenn wir Offenbarung vom Heiligen Geist bekommen, dann werden wir immer mehr begeistert davon. Von daher, ich bin begeistert davon, weil er mir Offenbarung darüber gegeben hat. Und ich freue mich so darüber. Er haucht sie an, denn Mola hat es auch in seiner Predigt erwähnt. Er hat die Parallele gezogen zur Schöpfungsgeschichte. In der Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang, als Gott den Menschen schuf, da steht in 1. Mose 2, Vers 7, da bildete Gott, der Herr, den Menschen. Also 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, Gott hat den Lebensodem in die Menschen hineingeblasen. Und in dem Moment habe ich schon oft gehört, ja, der Heilige Geist ist ja der Ruach, dieser Geist des Lebens, deswegen bläst Jesus sie an. Aber wie Dan Mola das ausgedrückt hat, das hat mich so fasziniert, weil er gesagt hat, Jesus bläst sie an, weil er sie zurückversetzt in den Ursprungszustand. Er bläst sie an, weil er sie zu einer neuen Schöpfung macht. Wir lesen das ja auch im Korintherbrief, dass wir eine neue Schöpfung sind. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das ist so bezeichnend. Er bläst sie an, weil er aus ihnen eine ganz neue Kreatur schafft und sie zurückversetzt in dieses Ebenbild Gottes. Er stellt wieder her. Es ging nicht darum, am Kreuz einfach nur ein bisschen unsere Sünde wegzuwaschen. Das war nicht der Fokus des Kreuzes. Natürlich ging es darum, die Sünde zu beseitigen. Aber nicht einfach nur ein bisschen Sünde beseitigen, sondern uns wiederherzustellen. Eine ganz neue Schöpfung aus uns zu machen, dass wir nicht mehr in dieser gefallenen Natur des Menschen leben müssen. Und Dan hat das erwähnt in seiner Predigt. Er ist auch so ein bisschen so christlich aufgewachsen. Er hat das Evangelium schon von Kindesbeinen an gehört. Aber alles, was er vom Evangelium wusste, ist, wir Menschen sind Sünder, wir sündigen, wir brauchen Vergebung. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um für unsere Schuld zu sterben. In seinem Blut haben wir Vergebung. Wir müssen also bekennen, dass wir Sünder sind. Und dann müssen wir sein Blut für uns in Anspruch nehmen. Und dann damit wir letztendlich in den Himmel kommen und wir sollten uns auf jeden Fall dafür entscheiden, denn Jesus wird ja zurückkommen und niemand von uns will in die Hölle kommen. Also nimm lieber Jesus an und lass deine Sünden vergeben. Das war das Evangelium, was er gehört hatte und heruntergebrochen ist das auch, glaube ich, das, was wir hören und kennen und sagen und verkündigen. Aber er hat diese Offenbarung bekommen, dass es bei dem Kreuz nicht einfach nur darum geht, die Sünde zu vergeben. Es geht nicht darum, dass wir in den Himmel kommen können. Es geht darum, dass wir neu in das Ebenbild Gottes verwandelt werden sollen. Das, was der Feind alles zerstört hat und geraubt hat und uns mit Lügen infiltriert hat, da möchte Gott seine Wahrheit wiederherstellen in uns. Seit diesem Sündenfall sind wir so durchdrungen von Lügen, dass wir erstmal eine neue Offenbarung brauchen, was überhaupt Wahrheit ist. Lügen über uns selber, Lügen über Gott. Eigentlich sind in unserem Denken so viele Lügen und meist erkennen wir nicht mal, wenn wir Lügen glauben. Aber der Fokus des Kreuzes, weshalb Jesus ans Kreuz gegangen ist, war nicht, oh, diese Versager da unten auf dieser Erde, diese Sünder, jetzt muss ich erstmal ans Kreuz gehen, damit die wieder zu mir kommen können. Das ist ja so schrecklich, diese hilflosen Sünder. Jetzt gebe ich mal mein Leben für die. Nee, der Fokus des Kreuzes ist nicht deine Sünde. Das ist nicht der Fokus des Kreuzes. Der Fokus des Kreuzes ist seine Liebe. Seine Liebe zu dir. Aus Liebe ist er ans Kreuz gegangen. Und vielleicht hört sich das für euch flach an, aber ich glaube, dass es ein ganz entscheidender Unterschied ist. Das Kreuz dreht sich nicht in allererster Linie darum, was du gemacht hast. Natürlich hätte Jesus niemals kommen müssen, wenn die Menschen nicht gesündigt hätten, das ist klar. Aber der Fokus ist nicht, was du gemacht hast, der Fokus ist, was er gemacht hat. Und da ist unser Evangelium manchmal ein bisschen verkorkst, glaube ich. Wir drehen uns dann so viel darum, wo wir was falsch gemacht haben. Ich will das ja nicht auf euch projizieren, aber ich erzähle es mal so. Ich habe mit einer Person gesprochen, die nicht gläubig ist. Und die hat zu mir gesagt, oh, weißt du was, ich gehe nicht gerne in die Kirche oder in die Gemeinde, weil in diesen Kirchen geht es immer darum, wie schlecht wir sind. Und wir müssen immer eingestehen, wie schlecht wir sind. Und dann dachte ich, wie schlimm ist das, wenn eine Person, die in einen Gottesdienst geht, aus dem Gottesdienst mitnimmt, dass sie schlecht ist. Die Person sollte aus dem Gottesdienst mitnehmen, wie gut Gott ist und nicht, wie schlecht ich selber bin. Natürlich brauchen wir eine Sündenerkenntnis, damit wir erkennen, dass wir überhaupt Jesus brauchen. Wenn du das nicht erkennst, dann wirst du ja ihn auch nicht annehmen wollen als deinen Herrn und dein Leben ihm unterordnen. Natürlich brauchen wir das. Aber das kann nicht der Fokus bleiben in unserem Leben als Christ. Und ich muss leider jetzt gleich zum Ende kommen. Ich habe das im Blick, Hannes. Ich wurde extra nochmal darauf aufmerksam gemacht. Deswegen möchte ich mich auch wirklich daran halten. Aber ich finde das so wichtig, dass wir das verstehen, dass das Evangelium sich nicht auf uns fokussiert. Es fokussiert sich auf Jesus Christus. Und wenn wir es auf uns fokussieren, dann geht es in unserem Leben als Christ ständig nur darum, dass es uns gut gehen soll, dass wir gesegnet sein wollen, dass wir bessere Menschen werden wollen und dass wir alles richtig machen wollen. Und dann landen wir am Ende in einem Evangelium, wo wir immer versuchen, das Richtige zu machen und versuchen, nicht zu sündigen und so sündenfokussiert sind, weil wir ja nicht sündigen wollen, dass wir die ganze Zeit sündigen. Weil wenn du die ganze Zeit nur an Sünde denkst, kannst du auch nur sündigen. Sondern unser Fokus muss vielmehr sein, diese unglaubliche Liebe Gottes, dass er uns so sehr geliebt hat, dass er sich nicht zu schade war, sich selbst zu erniedrigen. Und wenn du dich füllst mit dieser Liebe Tag für Tag, mein Vater liebt mich, ich bin seine Tochter. Ja, er hat für mich sein Leben gegeben, als ich Sünder war, aber er hat es nicht gemacht, weil ich so ein schmutziger Sünder bin, sondern weil ich seine verlorene Tochter war. Er wollte seine Tochter zurück. Er wollte dich zurück. Und wenn wir diesen Fokus haben, dann brauchen wir uns nicht mehr identifizieren über unseren Dienst, über unsere Arbeitsstelle, über unseren Beziehungsstatus, über irgendwelche Gaben und Fähigkeiten, sondern dann ist unsere Identität plötzlich, ich bin die geliebte Tochter des Königs der Könige. Und das setzt uns frei. Das setzt uns frei von Leistungsdruck, das setzt uns frei vom Vergleichen, das setzt uns frei von Minderwert, das setzt uns frei von Selbstverdammnis, von Schuldgefühlen, von diesem ständigen Druck, alles richtig machen zu müssen. Und das wünsche ich mir für jeden von uns, dass wir das erleben, dass Jesus uns freisetzt von dieser Religion, die uns gefangen nehmen will, dass wir immer unter dem Zwang sind, ich darf das nicht und ich muss das machen und ich will das machen und ich will gut sein und ich habe versagt, dass wir frei davon werden und dass wir erleben, wie diese freisetzende Gnade von ihm in uns wirksam ist und wir durch seinen Heiligen Geist freigesetzt sind zu einer Beziehung mit ihm, zu Intimität mit ihm. Denn Mola sagt, wenn du keine Beziehung hast, dann hast du keine Intimität. Wenn du keine Intimität hast, dann wirst du dich nicht fortpflanzen. Wenn wir Frucht bringen wollen, dann brauchen wir Intimität mit Jesus Christus. Und Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg zum Vater freigemacht hast, damit wir Intimität mit dir und mit dem Vater haben können. Ich bitte dich so sehr, Jesus, dass du unsere Herzen erfüllst mit einer Sehnsucht nach dir, dass wir nicht abgelenkt sind von diesem ganzen Alltagstrubel und immer keine Zeit haben, um dich zu suchen, sondern dass wir erleben, wie unser Herz ist voll mit Sehnsucht nach dir und dass wir Intimität mit dir haben, dass wir dich persönlich immer mehr kennenlernen und in dieses Leben voller Freiheit und Freude hineingerufen werden. Danke, Jesus, für dein Werk in uns. Amen.